Wie kommt ein Unternehmer dazu, einen Glücksbringer-Kongress zu veranstalten, der zuvor ein Sportinternat geleitet hat und heute als Nummer 1 in Europa als Mentalitätstrainer und Speaker auf der Bühne steht? Was das ist und was es damit auf sich hat, gleich. Ich freue mich, dass er schon da ist. Thomas Eklinski ist heute unser Gast im Podcast und damit herzlich willkommen zu dir, lieber Zuhörer, liebe Zuschauerin, je nachdem, auf welchem Kanal du uns jetzt folgst, zu einer neuen Folge des Podcasts Happy Erfolgreich im Leben und Business. Mit mir, ich bin Patrick Ries, dein Host. Bei mir geht es darum, mit Leichtigkeit erfolgreicher zu werden. Und da helfe ich Menschen auf Bühnen, in Workshops, in Coachings, aber auch hier im Podcast durch Interviews. Und ich freue mich, lieber Thomas Eklinski, ich war vor kurzem bei dir mal zu Gast in deiner Sendung, dass ich dich heute hier habe. Beziehungsweise ich war nicht in deiner Sendung bei Auf 1, auf die kommen wir auch noch zu sprechen, sondern in deinem Podcast. Und lass mich doch gleich mit einer Frage einsteigen und dich damit bitten, dass du dich auch vorstellst. Was war der größte Glücksbringer, der dir in deinem Leben passiert ist?
Ja, zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung, lieber Patrick. Ich genieße es, heute mal auf der anderen Seite zu sitzen und mir die Fragen stellen zu lassen, statt sie selber zu formulieren. Ich bin gespannt, was da heute auf mich zukommt. Und gleich die erste Frage ist ja eine, die mir tatsächlich so noch nie gestellt wurde, obwohl ich mich mit dem Thema Glück und Glücksbringer sehr oft befasse. Mein größter Glücksbringer, das waren gleich 3 an der Zahl, das sind meine Söhne, weil die mir Kraft gegeben haben, stete Zuversicht. Und mit selbst in Situationen, in denen auch ich mal Niederlagen, Rückschläge hinnehmen musste, immer wieder haben aufstehen lassen, weil ich wusste, für diese Jungs lohnt es sich, weiterzumachen.
Ach, das hört sich wirklich herzerwärmend an. Und da ich dich ja kenne und wir uns bei einem Seminar auch getroffen haben, bei dem du früher abgehauen bist, weil du gesagt hast, früher wäre es vielleicht anders gewesen, heute bist du für deine Söhne da. Ein Sohn brauchte dich am Wochenende für eine Sportveranstaltung und du wolltest als Papa ihn unbedingt dabei begleiten, erfolgreich zu sein. Also es ist herzerwärmend, das zu erleben, weil ich glaube, viele Unternehmerinnen und Unternehmer es anders praktizieren in ihrem Leben.
Ja, das war bei mir in meinem ersten Leben, wie ich es immer formuliere, auch so. Da war ich ein Workaholic. Der Aufbau des Unternehmens stand im Mittelpunkt, das Erarbeiten von Status quo. Dadurch habe ich natürlich gerade meinen ersten Sohn auch vernachlässigt. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, sträflich vernachlässigt. Mir fehlte die Reife, mir fehlte das Verantwortungsbewusstsein und mir fehlten auch zahlreiche Kenntnisse, die ich erst im Verlaufe meines Lebens erlangt habe, um als Vater dann wirklich den ganzen Anforderungen gerecht zu werden. Und wenn mich heute einer meiner Söhne braucht, dann stehe ich zur Verfügung rund um die Uhr auf jedem Flecken dieses Planeten.
So toll. Was heißt denn, damals hat dir die Reife gefehlt und du hast mitten im Unternehmensaufbau. Lass uns mal zurückspringen in die damalige Zeit. Was hast du damals aufgebaut und wie alt warst du?
Boah, jetzt legst du natürlich den Finger gleich zu Beginn dieses Podcast-Interviews ganz tief in die Wunde. Ja, ich war damals natürlich auch geldgetrieben, statusgetrieben. Ich habe relativ früh geheiratet, relativ früh bin ich auch Vater geworden, ohne aber tatsächlich das Verantwortungsbewusstsein zu besitzen, das man dann tatsächlich als Elternteil auch braucht. Bis zu meinem 27. Lebensjahr, erzähle ich gerne in engster Runde, war ich so etwas wie ein Volltrottel. Es gibt auch noch andere Bezeichnungen dafür, die aber wahrscheinlich jetzt für deinen Podcast nicht gerade die richtigen Worte wären. Und dann besuchte ich mein erstes weitergehendes Persönlichkeitsseminar beim US-Amerikaner Brian Tracy. Und an diesem Wochenende hat es Bing gemacht. Und ich fuhr nach Hause mit den 3 Worten, ich bin verantwortlich. Und das hat mein Leben komplett verändert. Nach diesem Wochenende habe ich mich auch sofort entschuldigt bei all denen, die ich in der Vergangenheit nichts Gutes getan habe. Ich war leider, das muss ich dazu sagen, als ein Scheidungskind auch so ein bisschen beziehungsgestört. Ich hatte mich mal als 12-Jähriger bei einem Zwischenfall meiner Eltern entschieden, mich nie in meinem Leben zu verlieben, mich nie in meinem Leben von einer Frau abhängig zu machen. Und das führte schon zu der einen oder anderen Beziehungskrise bis zu diesem Zeitpunkt. Aber als ich das realisiert hatte, dass ich ja gar nicht so mit diesen Macken auf die Welt gekommen bin, sondern dass es Ereignisse waren in meinem Leben, die mich am Ende dahin geführt haben, dann habe ich die Arbeit begonnen und habe diese Macken sukzessive bearbeitet, habe Glaubenssätze, die bei mir angelegt waren, erkannt, eliminiert und gewandelt. Und das führte dann auch dazu, dass ich im Verlaufe der Jahre eine riesige Lust darauf bekommen habe, nochmals Vater zu werden. Und so bin ich dann relativ später Vater geworden. Ich werde ja dieses Jahr bereits 64 und habe einen 14-jährigen Sohn noch. Das heißt, ich bin mit knapp 50 Jahren nochmal Vater geworden. Und da gab es mal eine Dokumentation im Fernsehen, die wurde gescriptet mit dem Ziel, wir beweisen, dass ältere Väter für ihre Kinder nichts Gutes sind. Und dann haben die aber mich ausgewählt, bei dieser Dokumentation mitzumachen. Und der Redakteur kam mit seinem Team als allererstes zu mir und er sah dann, wie großartig es ist, wenn Kinder von reifen Vätern profitieren können. Und da ich ja ein fitter Typ bin, haben die mich auch mit meinen Kindern, mit meinen Schülern am Deutschen Fußballinternat Fußball spielen sehen. Und die haben dann ihre Sendung komplett über den Haufen geworfen. Und am Ende war die Aussage die, ältere Väter sind Gold wert für ihre Söhne.
Ältere Väter sind Gold wert für ihre Söhne. Großartig. Wie man doch auch was drehen kann, was dann mit Vorurteilen einem begegnet im Leben. Und ich glaube tatsächlich, wenn man so nach Afrika guckt, da gibt's ja, glaube ich, auch den Satz, du brauchst ein ganzes Dorf, um einem Kind zu erziehen, weil Kinder häufig von den Älteren im Dorf erzogen werden und nicht eben von den sehr, sehr jungen Eltern. Und wenn ich dann in unsere Gesellschaft gucke, wo jemand mit 18, 19, 20, Mitte 20 Kinder bekommt und erziehen muss und die Verantwortung auch komplett alleine als Paar oder alleine tragen muss, ist das eine immense Herausforderung. Also ich hätte sie mit Anfang 20 nicht tragen können.
Und es gibt ja in Deutschland normalerweise ja auch Vorschriften. Du brauchst ja in Deutschland für alles, was du machen willst, zunächst einmal einen Schein. Du musst eine Prüfung ablegen. Wenn du mit 11 Jahren deine Angel in den Bach halten willst, brauchst du einen Angelschein. Also du musst die Fischereiprüfung ablegen. Wenn du mit 14, 15 Jahren Moped fahren willst, dann brauchst du einen Führerschein. Wenn du dann ein Boot fahren, steuern willst mit der entsprechenden Motorisierung, dann brauchst du einen Bootsführerschein. Aber du kannst mit 22 Jahren Vater werden, hast von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Und ja, wir machen als Eltern natürlich auch vieles intuitiv richtig. Aber wir machen auch verdammt viel falsch. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, mit ein bisschen mehr Erfahrung und vor allen Dingen mit ein bisschen mehr Mentoring an die Sache rangehen zu können.
Kann ich gut verstehen. Ich bin relativ spät mit Anfang 30 zum Stiefpapa geworden, eines jungen Mannes, damals von 4,5. Und ich glaube, auch sagen zu müssen, ich habe verdammt viele Fehler gemacht in der Zeit. Und ich würde heute, wenn ich die Zeit zurückdrehen dürfte, noch mal vieles anders machen. Aber wie das so ist, manchmal hat man eben die Vorbilder in einem drin, die einem das Falsche erzählen, auch wenn man mit bestmöglicher Absicht rangeht. Bestmögliche Absicht ist so eine Brücke, die ich gern schlagen würde zu deinem Sportinternat. Du hattest die Idee, ein Fußballinternat zu gründen, also nicht nur eine Schule, sondern auch gleichzeitig für Leistungssportler und dann noch in einer der dominantesten Sportarten in Deutschland oder prominentesten Sportarten in Deutschland. Wie kam es dazu und was hat es mit diesem Internat denn auf sich? Was ist das?
Fußball war neben der Musik und der Moderation meine große Leidenschaft. Und ich hatte die größte Fußballschule Europas aufgebaut. Das waren partielle Veranstaltungen im ganzen deutschsprachigen Raum, aber zum Teil auch in Spanien und auf Mallorca. Und es erwuchs der Wunsch in mir, diese Jungs nicht nur teilweise auszubilden, sondern ganzheitlich. Und auch viele Eltern haben mich angesprochen, dass wir das ja wirklich großartig machen würden. Und es wäre an der Zeit, dass mal ein privates Fußballinternat eröffnen würde. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es nur die Fußball-Bundesligisten, aber auch da nicht alle, die solche Internate betrieben haben. Aber dort kamen natürlich nur die allerbesten hin. Und warst du eben nur der Zweitbeste, hast du eben keine Chance gehabt. Und für die Zweit- und Drittbesten wollte ich eben dann ein privates Internat an den Start bringen. Das erste habe ich dann 2009 in Nordrhein-Westfalen gegründet und sehr schnell spielten dann unsere Jungs bei Vereinen wie Schalke 04, Borussia Dortmund, Rot-Weiß Essen, Preußen Münster, also im Rheinland. Und nachdem ich dort relativ schnell ausgebucht war, habe ich dann in der Nähe von München das zweite deutsche Fußballinternat eröffnet, das dann auch mehr Kapazität geboten hat. Und wurde ich anfangs von Bayern München noch belächelt. Die waren dann auch zur Eröffnungspressekonferenz da und fragten mich dann tatsächlich vor versammelter Presserunde, wofür braucht es ein privates Internat? Gegen später haben sie dann insgesamt 11 Spieler von uns abgenommen, weil sie wirklich auch begeistert waren von der Art und Weise, wie wir die Jungs ausgebildet haben. Denn es gab im Gegensatz zu den Bundesliga-Internaten einen weiteren Schwerpunkt bei uns, und das war neben Fußball und Schule auch der Faktor Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben also ganz stark an der Mentalität der Jungs gearbeitet. Das war mein Steckenpferd. Ich bin also nicht als Fußballtrainer klassisch auf dem Platz gestanden und habe mit den Jungs und dem Ball gearbeitet, sondern ich habe an ihrer Birne gearbeitet, am Aufbau ihres Selbstvertrauens, insbesondere an der Entwicklung von mentaler Stärke, was nichts anderes bedeutet, dass du zu dem Zeitpunkt, da es gilt, auch deine Bestleistung abrufen kannst, unabhängig von den Bedingungen, also unabhängig davon, ob du ein Auswärtsspiel hast im Signal Iduna Park und du stehst vor dieser Wand von 28.000 gelb-schwarzen Zecken, die dich niederpfeifen, oder von Witterungsbedingungen oder einem Schiedsrichter oder einem vermeintlich schlechten Tag. Das war meine Expertise. Und das war ein ganz großes Ziel von mir, dieses zu etablieren. Und wir wurden dann sehr schnell das erfolgreichste private Fußballinternat in Europa. Wir haben zahlreiche Bundesliga-Profis und Nationalspieler hervorgebracht, erweiterten dann das Ganze auch noch um das Thema Eishockey, Tischtennis, Tennis, Golf kam dazu. Und anfangs besuchten unsere Jungs auch die staatlichen Schulen. Aber die nahmen wenig Rücksicht auf die sportlichen Anforderungen unserer Jungs. Es gab welche, die waren eher sogar noch gegen den Sport eingestellt, sodass wir uns damals dann auch entschieden haben, eine eigene Schule an den Start zu bringen. Eine eigene Privatschule. Und das war ein Unterfangen, das war... Ich wurde mal gefragt in einem Radiointerview beim Bayerischen Rundfunk, was war so deine größte unternehmerische Leistung? Und da sagte ich, die Gründung einer eigenen Schule. Die nächste Frage war, was war dein größter unternehmerischer Fauxpas in deinem Leben? Und ich sagte, die Gründung einer eigenen Schule. Es war wirklich eine Herausforderung. Heute gibt es diese Schule tatsächlich noch. Über 400 Jungs und Mädels besuchen die. Und das Besondere ist, es gibt eine individuelle Sportförderung. Jeder Schüler hat in seinem Tagesablauf ein Fenster von 100 Minuten, indem er individuell in seiner Sportart von unterschiedlichen spezialisierten Trainern gefördert wird. Und das war eine Zeit lang das Wichtigste in meinem Leben. Über 2 Jahrzehnte war das mein täglicher Job, Jungs und Mädels in diesem Bereich zu stärken.
Also zuerst mal Chapeau, ein Sportinternat zu gründen, ist, glaube ich, eine Mammutaufgabe. Und nicht nur so, wie du es jetzt darstellst, sondern ich komme ja ursprünglich aus dem Sport. Ich war ja Leistungssportler zu einer anderen Zeit. Und was ich so gesehen habe, alle, die da rundherum Rücksicht genommen haben, den Sport und die Schule verbunden haben, die mussten viele, viele dicke Bretter bohren. Denn diese Sportschulen, wie sie heute ja an fast jeder Landessportschule und jedem Verband irgendwie angesiedelt sind, die gab es damals noch nicht. Und du warst Vorreiter. Du warst ja viel zu früh im Grunde für die damalige Zeit dran. Und vor allem dann noch Mindset mit reinzubringen, als in einer Zeit, wo Sport und Schule noch verstanden wurde, aber Mindset, Brian Tracy in Deutschland ja noch fast unbekannt war, Tony Robbins fast nur in Amerika bekannt. Also du warst sehr, sehr früh dabei, lieber Thomas. Was heißt es denn? Ich glaube, Sport zu organisieren in einem Internat können wir uns noch vorstellen, aber eine Schule zu gründen, wo das ja doch in Deutschland eine staatliche Aufgabe ist. Was heißt das denn praktisch? Was muss man dafür tun? Und Wo sind diese Stolpersteine, von denen du gerade eben als Fauxpas gesprochen hast?
Es gilt zwei Dinge zu tun. Erstens mal, du musst die Eltern überzeugen, dass sie ihre Kinder aus den staatlichen Schulen abziehen und sie dir und deiner neu zu gründenden Privatschule anvertrauen. Das war aber kein Problem, weil wir wirklich ein gutes Standing hatten. Und so starteten wir nicht, wie allgemein üblich bei der Gründung einer Privatschule, nur mit einer 5. oder einer 6. Klasse, sondern wir haben alle Schüler aus Realschule, Fachoberschule und Gymnasium abgezogen und starteten direkt mit 5., 6., 7., 8., 9., 10. Klasse. Also wir haben sofort eine Prüfungsklasse ins Rennen geschickt.
Und in Verbindung, wenn ich dich richtig verstehe, von 3 Schulformen, was ja auch noch eine Herausforderung ist.
Wir hatten zunächst nur eine Realschule, die Fachoberschule dockten wir ein Jahr später an, weil es mein Ziel war, dass die Jungs bei uns auch ein Abitur ablegen können. Gegen später kam dann auch noch die Mittelschule dazu, sodass also jetzt alle Schultypen an diese Schule angebunden sind. Die größere Herausforderung war es, mit der pädagogischen Konzeption, die du einreichen musstest, beim Kultusministerium die entsprechenden Mitarbeiter dort zu überzeugen. Und wir hatten ja auch das Unterrichtsfach persönlichkeitsbildenden Unterricht mit angegeben. Und da wurde dann natürlich neugierig nachgefragt, was wir denn da so machen. Und da stand natürlich alles drin, Entwicklung von mentaler Stärke, Aufbau von Selbstvertrauen, das Arbeiten an dem Selbstbild. Und ich kann mich erinnern, dass mal ein Ministerialreferent nachfragte, sagen Sie mal, Sie schreiben da von manipuliertem Selbstbild. Wie dürfen wir denn das verstehen? Und dann sagte ich so, In meinem jugendlichen Leichtsinn, schauen Sie, wir kommen alle mit einem grenzenlosen Potenzial auf die Welt. Aber vieles von diesem Potenzial wird eingestampft von unserem Umfeld, insbesondere in den ersten 4 Jahren von unserer Familie, weil wir dann so Dinge gesagt bekommen wie, das kannst du nicht, du bist zu klein, du bist zu groß, da liegen nicht deine Stärken. Und die Glaubenssätze, die dadurch entstanden sind, die wollen wir gemeinsam mit den Jungs aufdecken und anschließend eliminieren. Oh, sagten die. Sie meinen, das ist also möglich? Und da habe ich gewusst, wenn ich jetzt noch länger darüber referiere, begebe ich mich aufs Glatteis. Aber dieser Unterricht war über viele Jahre hinweg der für mich persönlich sowieso schönste Unterricht, weil er von mir gehalten wurde. Aber Jungs, die das über viele Jahre genossen haben, sind wirklich das geworden, was wir damals im Logo des Deutschen Fußballinternats auch verankert hatten. Hier wachsen Persönlichkeiten. Ich habe den Eltern meiner Schüler immer gesagt, ich kann nicht garantieren, dass ihr Sohn Fußballprofi wird. Aber eines garantiere ich ihnen, dass er auf jedem Spielfeld dieses Lebens bestehen wird. Er wird ein gestandenes Mannsbild, wie wir in Bayern zu sagen pflegen.
Und das ist vielleicht sogar die größte Leistung, die eine Schule hervorbringen kann, neben dem Sportlichen, was ja sicherlich bei euch ein Feld war, warum sie überhaupt zu euch kam. Wie hast du denn Lehrer gefunden dafür? Die Lehrer sind ja heutzutage alle verbeamtet und damit ja auch sehr sicherheitsorientiert.
Themawechsel, Herr Ries.
Okay. Themawechsel. Dann kommen wir zu Mentalität.
Also die Lehrer zu finden, das war in der Tat eine weitere Herausforderung, denn die verbeamteten Lehrer hatten natürlich keine Lust, ihre Stellung zu kündigen.
Kann man ja auch verstehen, weil Sicherheit aufgelöst wird in dem Moment.
Ja, die wollten nicht an eine Privatschule anheuern. Das heißt, du konntest am Anfang nur auf junge Lehrer zurückgreifen, die eben noch nicht verbeamtet waren, die eben noch nicht an ihre Einsatzschule zugeteilt wurden und die dann bereit waren, zumindest mal 1 oder 2 Jahre das Risiko einzugehen, an eine Privatschule zu arbeiten. Ich habe hunderte von Einstellungsgesprächen geführt und habe immer wieder ein und dieselbe Frage gestellt, sagen Sie mir doch als allererstes, warum Sie den Beruf des Lehrers gewählt haben. Und was ich da zu hören bekam, das war teilweise unglaublich.
Jetzt sind wir ja hier unter 2. Magst du mal so 1, 2 Highlights erzählen?
Naja, also die freie Zeiteinteilung ist doch schon ganz nett, dass du eben dann da deine 3, 4, 5 Stunden in der Schule runterreist. Aber ansonsten kannst du eben auch mal mittags schon ins Freibad und machst dann deine Arbeit am Abend. Und dann gibt es 76 unterrichtsfreie Tage. Das heißt, mehr Urlaub als jeder andere Arbeitnehmer. Und Höhepunkt waren solche Aussagen wie, ja, meine Mutter war Lehrer, mein Vater war Lehrer und auch meine Großeltern waren schon Lehrer. Und da wusstest du, da sitzt ein ganz schwieriger Charakter vor dir, weil wir alle wissen ja, Lehrer zeichnen sich dadurch aus, dass sie meinen, sie haben immer Recht. Und wenn einer in einer Generation groß geworden ist mit gleich Eltern und Großeltern als Lehrer, das ist ein schwieriges Unterfangen. Aber letzten Endes ist es mir gelungen, einen Großteil toller Lehrer zu gewinnen, die vor allen Dingen auch eine Sportaffinität hatten. Ich kann mich erinnern, dass wir einen Bundesliga-Schiedsrichter gewonnen haben, der Betriebswirtschaft unterrichten durfte. Und das ist natürlich geil. Jetzt sitzt du da als Fußballer drin und vor dir steht der Lehrer, der am Wochenende noch im Fernsehen zu sehen war und das Spiel HSV gegen Kaiserslautern gepfiffen hat. Das war natürlich ein tolles Instrument, einen solchen Lehrer gefunden zu haben. Wir hatten noch viele Fußballtrainer, die als Lehrer tätig waren. Das waren die besonders beliebten, weil die hatten natürlich auch einen hohen Anspruch auf Disziplin. Und generell muss ich sagen, war das eine echt spannende Zeit in meinem Leben, die ich auf der einen Seite nicht missen möchte. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey Glinski, würden Sie das nochmal tun? Dann würde ich sagen, nö.
Jetzt wollen wir gleich das Thema wechseln, aber ich würde gerne dir eine Frage noch stellen, weil ich glaube, viele jetzt hier zuhören, die auch Mitarbeiter einstellen. Wie findet man, und ich glaube fest daran, dass es viele gibt, die zum Lehrer auch studieren und sich ausbilden lassen und hochmotiviert sind, den Kindern und Jugendlichen was mitgeben zu wollen für ihr Leben, also sie positiv prägen wollen und nicht nur theoretisch vorbereiten möchten. Wie findet man genau diese Typen raus? Ist so eine Frage bei dir immer wieder aufgeploppt, wo du gesagt hast, wenn ich die stelle und da eine passende Antwort kriege, so kriege ich die, oder wie kannst du vielleicht auch die Ausschreibung anders formulieren? Also was können wir vielleicht aus diesem Vorgehen von dir jetzt lernen?
Also die Ausschreibung war ja sowieso mal eine andere, weil die erste deutsche Sportprivatschule mit dem ersten deutschen Fußballinternat war ja für viele schon einmal verlockend, die eine Sportaffinität hatten. Also ich kann mich an eine Deutschlehrerin erinnern, die Martina Fink, die spielte Volleyball und Handball und die fand dieses Konzept für Sportler gnadenlos gut. Das hast du sofort gemerkt. Die hatte eine Begeisterung, die hatte ein Leuchten im Auge und die hat auch auf die Frage, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, warum bist du Lehrerin geworden, genau die richtige Antwort gegeben. Mir macht es Spaß, Kinder und Jugendliche auf dem Weg zu Persönlichkeiten zu begleiten. Also wenn das jemand gesagt hat und die Körpersprache hat auch noch dazu gepasst, die Ausstrahlung hat gepasst, dann konnte er seinen Arbeitsvertrag sofort unterschreiben. Also das war schon auch wichtig zu erkennen, wie sind die Empathiewerte eines Interessenten? Was kann er mir berichten aus seiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Von der Ausschreibung her war es für uns völlig unproblematisch. Wir hatten im Grunde genommen genügend Bewerbungen in den Hauptfächern. Es gab einzelne Nebenfächer, da war es ausgesprochen schwierig. Ich erinnere mich an Biologie. Da gab es nur eine Lehrkraft auf dem Markt. Eine einzige und ich hätte die niemals eingestellt, aber hätte ich sie nicht eingestellt, hätte ich die Schule gar nicht starten können. Ich hatte sie eingestellt mit dem Wissen, die muss sofort wieder ausgetauscht werden. Sobald es einen zweiten am Markt gibt, muss ich den wieder wegtun. Das war ein Kompromiss, den ich damals eingegangen bin, der sicherlich nicht schön war. Und ich entschuldige mich im Nachgang noch für die Schüler, die ein halbes Jahr lang bei dieser Frau Biologieunterricht haben mussten. Aber wir haben dann gegen später das Problem korrigiert. Ja, und letzten Endes ist das auch gegen später für meine Vorhaben kein großartiges Problem gewesen, die richtigen Menschen zu finden, weil du ja schon in der Ausschreibung eines tun kannst, dass du zum Ausdruck bringst, dass dir Zeugnisse erstmal wurscht sind. Also ich halte Schulnoten für absolut sekundär von Bedeutung. Für mich ist das persönliche Gespräch wichtig. Ich kann sehr schnell einen Menschen in Bezug auf seine Persönlichkeit einschätzen. Wie konstruktiv ist er in seiner Sprache, wie begeisterungsfähig ist er. Ich erkenne auch sehr schnell, ob jemand wirklich bereit ist, über das normale Maß hinaus sich einzusetzen. Wenn du Kinder an einem Internat betreust, die hunderte von Kilometern von ihren Eltern entfernt leben, dann gibt es kein 9-to-5-Job. Wenn das Kind abends um 18 Uhr ein Problem hat, eine Verletzung oder aber noch schlimmer, Heimweh, ja, dann kann es sein, dass du um 21.30 Uhr noch am Bett sitzt und eine Gute-Nacht-Geschichte erzählst. Dafür gibt es natürlich dann die Pädagogen, die diesen Job übernommen haben. Aber du musst auch bereit sein, über das normale Maß hinaus dich mit den Dingen zu beschäftigen, die wirklich wichtig sind. Dafür gibt es dann natürlich auch einen Ausgleich, das gehört dazu. Aber um 17 Uhr zu sagen, jetzt lasse ich meinen Stift fallen und das war's, egal was danach noch kommt, damit konnte bei mir keiner landen. Wenn du aber im Gegenzug auf der einen Seite großzügig bezahlt hast, auf der anderen Seite auch Weiterbildungen genehmigt hast und auch finanziert, dann findest du immer wieder Mitarbeiter.
Da waren jetzt sehr, sehr viele Learnings drin, die, glaube ich, alle Unternehmer und Freiberufler, die jetzt hier zuhören und Mitarbeiter brauchen oder zukünftig brauchen werden, für sich rausziehen können. Jetzt hast du damals Mentaltraining angeboten. Heute bist du Europas Nummer 1 als Mentalitätstrainer und organisierst den Glücksbringer-Kongress in Bad Aibling, in deiner Heimat. Magst du uns mal erzählen, was ein Mentalitätstrainer macht und was der Glücksbringer-Kongress bedeutet?
Ja, Mentalitätstrainer benötigen wir in Deutschland im Sport deutlich mehr. Die Vereine haben immer Mentalität von ihren Spielern eingefordert, aber sie haben keinen einzigen Mentalitätstrainer befasst. Ein Mentaltrainer kümmert sich in erster Linie um die mentale Stärke eines Spielers. Der Mentalitätstrainer befasst sich mit den 11 wichtigsten Eigenschaften eines erfolgreichen und glücklichen Sportlers. Und dazu gehört zum Beispiel das Verantwortungsbewusstsein. Dazu gehört Disziplin, eine Eigenschaft, an der die meisten Talente scheitern im Verlaufe ihres Lebens. Dazu gehört natürlich auch das zielorientierte Handeln. Dazu gehört des Weiteren aber auch Respekt. Dazu gehört das Thema Bildung. Und damit meine ich nicht den Intelligenzquotienten, sondern die Bereitschaft, stetig dazu zu lernen. Nicht nach einer Trainingseinheit zu sagen, so, jetzt kann ich das auch, das ist erledigt, sondern es ist ein Prozess des ewig Lernenden. Es ist ein Prozess des ewig Besserwerdenden. Und ich habe früher immer gesagt, solange besser möglich ist, ist gut nicht gut genug. Und so habe ich dann den Status des Mentalitätstrainers tatsächlich geschaffen. Ich war der Erste in Europa. Ich war auch der Erste, der Mentalitätstrainer ausgebildet hat. Das sind jetzt mittlerweile über 150 Mentalitätstrainer, die durch meine Schule gegangen sind und die überwiegend tatsächlich auch als Trainer in Vereinen tätig sind und ihre Expertise dann dort einsetzen, um ihre Schützlinge ganzheitlich zu Persönlichkeiten im Sport zu entwickeln. Und der Glücksbringer-Kongress ist entstanden aus der Corona-Zeit, als wir alle nur online zusammenkommen konnten. Da habe ich den ersten Online-Glücksbringer-Kongress gemacht mit einer hohen fünfstelligen Teilnehmerzahl, ein Marathonprojekt von mir über 60 Tage mit 111 Speakern, mit 111 Persönlichkeiten, mit denen ich über alles Mögliche gesprochen habe. Und ich hatte immer das Ziel, diese Menschen müssen zusammenkommen, weil es geht nichts über ein persönliches Treffen. Es geht nichts über das Anfassen, sich umarmen, das Miteinander lachen, das Miteinander weinen. Diese Energie, die dann in einem Raum ist, wie beim Glücksbringer-Kongress, wirst du Zeit deines Lebens nie mehr vergessen. Und der Glücksbringer-Kongress ist eine Mischung aus Weiterbildung, Informationen bekommen aus Inspiration, Motivation, aber auch aus künstlerischen Elementen. Und in diesem Jahr setze ich meinem Glücksbringer-Kongress die Krone auf, weil ich gleich 3 mega starke, bekannte Kabarettisten verpflichtet habe, die über den ganzen Tag hinweg das Programm auflockern werden mit dem Schweizer Marco Riemer, habe ich einen der bekanntesten Deutschsprachigen in Europa gewinnen können. Dann Simone Solger, wer ihre Videos nicht kennt, wo sie aus ihrem Bettchen heraus das Zeitgeschehen dokumentiert und vor allen Dingen auch kommentiert. Das ist wunderbar, was die Frau macht, und ihre Tour ist auch meistens ausverkauft. Sie ist ebenfalls auf meiner Bühne zu sehen, wie auch der großartige Ludger Krah, eine Rhetorikmaschine par excellence für mich. Es gibt keinen zweiten, der rhetorisch so brillant ist und seine kabarettistischen Witze verpackt. Und dazu habe ich dann noch ein paar Musiker geholt. Es gibt ein Whitney Houston Revival. Ich habe Whitney Houston damals kennengelernt während meiner Radiozeit, als sie in Deutschland auf Tournee war. Ich war immer ein Fan von ihr. Und ich habe vor etwa einem Dreivierteljahr eine Band entdeckt mit einer Sängerin, die hat mich so geflasht. Ich war versteinert, wie vom Blitz getroffen, hörte ich diesen Song von Whitney Houston. Ich ging dahin. Das war kein Playback. Das war kein Band, was da lief. Die Frau hat live gesungen. Und ich bin anschließend sofort zu ihr hin und habe gesagt, du musst bei mir auftreten. Du musst die Leute bei meinem Glücksbringer-Kongress mit deiner wunderbaren Stimme flashen. Und sie wird also dabei sein. Und dazu gesellen sich noch einige Persönlichkeiten, die Impulsvorträge halten. Die großartige Beate Bahner gehört dazu, wie auch Luther Hirneise, der bekannte Krebsforscher, ein Arthur Tränkle und viele, viele weitere mehr. Es ist also ein Tag pickepacke voll von 10 Uhr in der Früh bis nachts um 2. Warum so spät? Ganz einfach, weil mein Glücksbringer-Kongress endet immer mit einer rauschenden Party. Nach der Night Session mit den Kabarettisten um circa 22 Uhr öffnen wir alle Pforten und wir machen für alle 650 Teilnehmer in allen Räumlichkeiten machen wir eine Party mit einem super duper DJ, mit Lichtanlage und allem, was dazugehört, und wir wollen nochmal richtig Spaß haben.
Und wo macht Lernen am meisten Spaß? Da, wo es mir wirklich geht, wie ein Kind zu sein. Werde wieder wie ein Kind, steht ja schon in der Bibel. Du bist ein Tausendsasser, lieber Thomas. Jetzt haben wir über Sport in der Naht gesprochen. Jahrzehnte Unternehmertum. Mentalitätstrainer bildest du aus, weil die Mentaltrainer häufig diese Eigenschaften, ich sag mal salopp, vergessen, im Sport zu unterrichten, die du jetzt als Mentalitätstrainer denen Sportlern näher bringst und ihnen hilfst, eine bessere Persönlichkeit neben ihrem Leistungssport zu werden. Jetzt haben wir noch ein Thema offen, was auf deiner Webseite angeboten wird und wo ich dich mal auf der Bühne dazu leidenschaftlichst erlebt habe, Vimado als Stichwort. Da kommen wir gleich dazu. Und du stehst aber auch noch wöchentlich vor der Kamera als Nachrichtensprecher und als Interviewer großer Persönlichkeiten bei Auf 1 im österreichischen Internetfernsehen. Wie kam es jetzt dazu, dass du neben Radio und deinem wahnsinnig tollen und vollen Tag mit so vielen Eigenschaften auch noch dir die Zeit nimmst, vor die Kamera zu gehen?
Ja, während der Corona-Zeit habe ich mich natürlich intensiv mit dem Thema befassen müssen, weil ich ja noch Verantwortung hatte für Tausende von Kindern. Ich fühlte mich auch sehr gut informiert und habe dann mal in einem Newsletter 22.000 Eltern informiert, dass sie sich keine Gedanken machen müssen. Die Regierung wird ganz bald feststellen, dass sie übereilt gehandelt haben, die Maßnahmen alle übertrieben sind.
Damit hast du dir sicherlich damals nicht allzu viele Freunde außerhalb eines Newsletter-Verteilers gemacht.
Das stimmt schon, ja. Also da haben dann auch einige zurückgeschrieben, Herr Eglinski, ist ja ganz nett, was Sie da schreiben, aber vielleicht kümmern Sie sich wieder um Dinge, von denen Sie wirklich eine Ahnung haben. Ich fühlte mich jedoch wirklich gut informiert und ich spürte plötzlich einen Drang, diese Informationen, die ich hatte, auch in die Welt zu bringen. Ich fing dann an, Videos zu machen. Ich kann mich noch erinnern, mein erfolgreichstes Video war das mit Jo Kimmich und die Impfung. Das ging sowas von viral, über 300.000 Aufrufe bei YouTube damals. Und dann habe ich natürlich auch alternative Medien verfolgt wie Auf 1. Und dann suchten die eines Tages einen neuen Nachrichtenmoderator. Und da dachte ich, naja, sowas hast du noch nie gemacht. Erst machst du das mal und trägst zur Aufklärung bei. Habe ein kurzes Bewerbungsvideo aufgenommen, zugeschickt, saß kurze Zeit später in Linz bei den Österreichern. wurde dann genommen und seitdem moderiere ich dort, habe dann auch relativ schnell meine eigene Sendung, mein eigenes Format bekommen, was mir auch sehr wichtig ist, weil ich mit meinen Gästen über die Themen sprechen kann, von denen ich glaube, dass sie auch wirklich relevant sind für unsere Zielgruppe, dass sie den Menschen auf den Fingernägeln brennen oder unter den Fingernägeln. Und das macht mir riesig viel Spaß und hat mich auch nochmal gefordert in meiner Weiterentwicklung. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich jetzt ein Podcast-Interview mache oder meine Fernsehsendung Thomas Iglinski auf 1 oder ob ich klassisch, seriös, souverän und weitestgehend auch objektiv ein Nachrichtenformat moderieren muss. Aber das ist wirklich immer schön, weil ich bin dann 3 Tage alle 2 Wochen im Studio und nehme dann dort meine Sendung auf. Auf der einen Seite stockseriös, zwar schon immer mit einem Augenzwinkern bei der einen oder anderen Nachricht. Und dann in meiner Sendung sitzt mir dann auch immer wieder der Schalk im Nacken, lege ich auch Wert darauf, dass es immer etwas zu lachen gibt und die Menschen auch unterhalten werden bei meinen Informationssendungen. Und so fühle ich mich in diesen 2 Rollen wirklich sehr, sehr wohl und kann das, was mir wichtig ist aktuell, und das ist die Aufklärung der Menschen, ihnen die Informationen an die Hand zu geben, die sie brauchen, um sich gut aufzustellen, um sich vorzubereiten auf das, was da noch kommt. Und wir werden, und auch wenn das vielleicht die Stimmung jetzt hier in diesem Podcast ganz kurz trübt, wir werden schon noch ein paar schlechtere Zeiten durchmachen als die, die wir ohnehin gerade erleben, weil unsere Politiker Maßnahmen treffen, die uns, ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, nicht zugutekommen werden.
Das ist, glaube ich, aber ja nicht nur in Deutschland so, sondern auch in anderen Ländern europaweit und weltweit zu beobachten. Und vielleicht ja auch so eine Zeitenwende Richtung, es musste erst schlechter werden, damit es wieder besser werden kann, die man auch in Geschichtsbüchern in den Jahrhunderten, Jahrtausenden immer wieder nachlesen kann. Es gab immer große Reiche, die wieder klein wurden und dann wieder andere, die groß wurden. Und wir waren ja schon in Deutschland oder in Europa generell eine Gegend, die bei Aktien, würde man sagen, überbewertet war gegenüber dem, was faktisch war. Also ich wurde ja groß in einer Familie, Arbeiterfamilie, ein Auto, ein kleines Gehalt, Urlaub nur alle paar Jahre. Und während ich dann Ende 20 war, war es üblich, dass jemand, der gerade frisch eine Familie gegründet hatte, plötzlich 2 Autos vor der Tür hatte, jährlich mindestens 2-mal im Urlaub war, dazu aber noch Skiurlaub, was ja noch doppelt so teuer ist und alles andere sich auch erlauben konnte. Das meine ich mit überbewertet. Und wir werden sicherlich auch die nächsten Jahre, und da bin ich bei dir, noch ein paar Mal uns denken, okay, man muss nochmal umdenken und sich zurückbesinnen, auch zum Thema Mentalität auch nochmal zurückbesinnen, dass vielleicht gar nicht alles so schlecht war, was in der Vergangenheit an Werte gelebt wurde und dass nicht nur Money, Money, Money und alles, dazu kommt natürlich auch Freiheit, die möge uns hoffentlich bleiben, aber nicht immer alles Gold war, was glänzte. Jetzt glänzt aber was anderes, nämlich du glänztest auf der Bühne, als ich dich habe sprechen hören über Vimado. Für was steht diese Abkürzung und was hat es damit auf sich? Weil ich glaube, das ist was, wo ganz viele, die jetzt hier zuhören und zuschauen, maximal von profitieren können.
Vimado ist ein Projekt, das über viele Monate in mir gebrannt hat, für das ich eine riesige Leidenschaft entwickelt habe. Es ist daraus entstanden, dass ich ja seit mehr als 3 Jahrzehnten die erfolgreichsten Coaches weltweit besucht habe, ob jetzt in Vorträgen, in Seminaren, in persönlichen Gesprächen, angefangen von Brian Tracy über Jim Rohn, Tony Robbins bis hin zu den großen Deutschen, Christian Bischoff, Jörg Löhr, die im Übrigen auch bei mir an der Schule aufgetreten sind und meine Schüler unterrichtet haben zum Thema Persönlichkeit. Und ich habe mir immer parallel dazu beim Beobachten des Erfolgreichwerden von Menschen, aber auch einen Blick bewahrt auf Menschen, die nicht erfolgreich geworden sind, die sogar gescheitert sind. Und ich möchte unterscheiden zwischen Fehlern begehen und scheitern. Also Fehler gehören zu unserer Entwicklung zwingend dazu. Aus Fehlern lernen wir, Fehler formen unsere Persönlichkeit und machen uns erst zu der großen Persönlichkeit, die wir dann am Ende auch werden. Nur scheitern Also das Aufgeben, das Beenden einer Karriere, das Beenden von Beziehungen, das Burnout-Syndrom, sogar Suizid, das ist Scheitern für mich. Auch das habe ich beobachtet und ich habe mir gesagt, es muss eine Möglichkeit geben, eine Methode muss sich entwickeln lassen, mit der die Menschen nicht mehr scheitern werden, eine Methode, mit der alles möglich ist. Und ich habe natürlich von den Besten der Besten gelernt und habe dann einfach aus den ganzen Zutaten, die es gibt, ein köstliches Gericht gezaubert, das Vimadu heißt. Wie, V-I steht für Visualisieren. Die Visualisierung ist eine der mächtigsten Kräfte, wenn es darum geht, seine Zukunft zu formen. Bei der Visualisierung stellen wir uns unsere Zukunft vor unserem inneren Auge vor. Wir formen unsere Zukunft. Das Ma von Vimadu steht für Manifestieren. Der Unterschied zwischen Visualisieren und Manifestieren ist, beim Visualisieren gibst du deinen Gedanken ein Bild, eine Gestalt und beim Manifestieren gilt es, dieses Bild in dein physisches Leben zu holen. Das klingt spooky, ist aber ein spannender Vorgang, der sich, wenn du es beherrschst, ganz leicht realisieren lässt. Und damit sind wir dann auch beim Du. Ich spreche es D-O, Du aus, weil es kommt aus dem Englischen und steht dann auch für ins Handeln kommen. Ich bin ein Pragmatiker. Ich möchte kein Seminar besuchen, wo ich dann einfach nur aufgeblasen werde wie ein Luftballon und dann entweicht die Luft und dann sitze ich wieder da wie vorher, sondern ich brauche gleich praktische Tipps. Und das Do steht für Dokumentieren. Es gibt bei mir ein Glücks-, Erfolgs- und Dankbarkeitstagebuch, das man bei Vimadu führt. Ich habe gelernt in den späten 90er Jahren durch Dr. Seligmann, dass Menschen, die sich täglich mit Dankbarkeit beschaffen, mit Dingen, die ihnen gut getan haben, ein höheres Leistungsvermögen haben, dass sie glücklicher sind, dass sie auch gesünder sind. Und seitdem führe ich tatsächlich auch so ein Dankbarkeitstagebuch. Und in den 2013er Jahren hat der Harvard-Professor Sean Aker eine Studie veröffentlicht. Er hat das, was Professor Seligmann gemacht hat, in 45 verschiedenen Ländern über einen Zeitraum von 4 Jahren durchgeführt. Und er konnte, weil er mathematisch-naturwissenschaftlich an diesen Fall herangegangen ist, nachweisen, dass Menschen, die jeden Tag aufschreiben, für sie dankbar sind, dass Menschen, die jeden Tag festhalten, was gut für sie war, was ihnen gut getan hat und sich auch noch darüber Gedanken machen, was heute mein wichtigstes Tagesziel ist, 31% mehr Leistungsvermögen haben, mehr Erfolg, bessere Beziehungen und eine bessere Gesundheit. Das hat mich damals auch so geflasht, dass ich ein eigenes Glücks-, Erfolgs- und Dankbarkeitstagebuch entwickelt habe. Es heißt X-Faktor Glück. Kann man das ganze Jahr über verwenden. Man kann zu jedem Zeitpunkt des Jahres starten, trägt einfach das Datum ein und dann legt man los und folgt den Anweisungen in diesem Buch. Und im Zusammenspiel mit Visualisieren, Manifestieren und Dokumentieren begibst du dich in eine Transformation. Ist zwar ein blödes Wort, aber es gibt kaum ein besseres dafür. Es ist ein Prozess, in dem du dich nachhaltig veränderst. Du spürst deinen dich begrenzenden, limitierenden Glaubenssätze auf und eliminierst sie. Du packst dir neue Glaubenssätze in dein Mindset und bekommst plötzlich ein ganz anderes Selbstvertrauen. Du wachst morgens nicht mehr mit dem Gedanken auf, ich mag nicht aufstehen, ich habe keinen Bock auf die Arbeit, sondern du freust dich auf den Tag, du freust dich auf deine Aufgaben, weil ich dich auch dahin führen werde, was deine wahre Berufung ist. Ich stelle ja zu gerne die Frage, hey, was würdest du tun, wenn du wüsstest, du kannst nicht scheitern? Die Frage ist so spannend und vor allen Dingen auch die ehrlichen Antworten darauf, weil sie aufzeigen, wofür jemand tatsächlich brennt. Und wenn du dann als guter Mentor oder Coach weitere Fragen stellst, wie was hält dich denn eigentlich daran auf, das Ding jetzt umzusetzen? Welche Schwierigkeiten gibt es denn? Wie könnte man diese meistern? Und plötzlich begibst du dich in einen Prozess, wo dir bewusst wird, hey, das ist gar nicht unmöglich. Das kann ich tatsächlich schaffen. Und wenn du dann diesen Coachee, diesen Klienten dabei begleitest, dann wird aus diesem einstigen unmöglichen Traum nackte Realität. Und plötzlich lebst du, was du liebst. Und ich meine, der Spruch ist abgedroschen, aber wenn du dein Hobby zum Beruf machen kannst, musst du in deinem Leben nie mehr arbeiten. Und ich denke, ja, das ist ja auch etwas, was uns beide auszeichnet, Patrick. Wir haben vieles auf die Schiene gebracht. Du hast mich vorhin mal als Tausendsasser bezeichnet. Ja, und ich werde oft gefragt, wie ich das alles so auf die Reihe bringe. Zum einen ist es mir wichtig, viele verschiedene Dinge zu machen, weil mich jedes einzelne erfüllt. Ich möchte nicht jeden Tag im Fernsehstudio stehen. Ich möchte auch nicht jede Woche einen Kongress machen. Diese Vielfalt, die gestaltet mein Leben so angenehm. Und wenn du dahin kommst, dann führst du ein glückliches Leben. Und das ist ja auch etwas, was ich allen rate, wenn du fortan nur noch das tust, was dir wirklich Freude bereitet, dann führst du so ein geiles, glückliches, grandioses, grenzgeniales, großartiges Leben.
Wie mal du. Visualisieren, manifestieren, tun. Thomas, dieses Programm vereint ja alles das, was wir von den Großen lernen können, was viele von uns mental, Motivations-, Business-Trainer, whatever, auf die Bühne oder in Workshops bringen, in ein Programm. Und wenn ich dich richtig verstehe, ja auch für jeden, jederzeit machbar ist im eigenen Tempo, weil es ein Videoprogramm ist mit Anleitung, mit einem Glücks- und Dankbarkeitstagebuch, dem X-Faktor. Finde ich übrigens ein schöner Begriff dafür, denn wir alle wissen, dass Dankbarkeitstagebücher und Erfolgstagebücher uns weiterbringen. Aber ich kenne verdammt viele Kolleginnen und Kollegen, die selbst die es nicht führen. Weil, wie heißt es schön, der Schuster hat selbst die schlechtesten Leisten. Und dass du das nochmal betonst, finde ich ganz stark und wichtig.
Ja, das in dem eigenen Tempo, das ist das eine. Aber du kannst, wie immer du natürlich auch für jedwedes neue Ziel dann auch wieder verwenden. Das heißt, nimm mal an, du hast jetzt das Ziel, dich gesundheitlich auf ein besseres Level zu bringen. Du hast festgestellt, dass du dich nicht mehr wohlfühlst, deine Fitness passt nicht. Vielleicht ist auch deine Figur nicht die du dir so im Idealfall vorstellst, und dann sagst du dir, okay, jetzt starte ich wie immer du mal mit dem Ziel, ich bringe mich wieder in Form. Ich reduziere vielleicht Gewicht, ich tue etwas, ich treibe Sport und so weiter, um am Ende wieder so und so auszusehen. Jetzt machst du wie immer du dieses Programm durch mit den Modulen und den energetischen Aktivierungen, die unglaublich gut tun, und nimmst dieses Ziel in Angriff. Und wenn du das erreicht hast, hast du vielleicht plötzlich Bock auf eine berufliche Veränderung und sagst, ich beantworte jetzt mal diese Frage von dem Thomas, was würde ich tun, wenn ich wüsste, ich kann nicht scheitern, ganz ehrlich, und da steht, ich mache mich selbstständig. Ich mache das und das und das. Und jetzt fängst du, wie immer du, wieder von vorne an, vielleicht nicht ganz von vorne, weil die Einführungsvideos kannst du dir sparen, sondern startest dann mit Modul 8, wenn es in die energetische Aktivierung reingehst, und machst dann diese Aktivierungen mit dem neuen Ziel vor Augen, weil es gilt ja auch, etwas Neues in dein Leben zu ziehen, deine Selbstständigkeit. Und ein Beispiel muss ich unbedingt noch anführen, weil auch da wirkt Vimadu grenzgenial. Wenn du keine gute Beziehung hast, keine gute Partnerschaft, dann kannst du da ja auch und solltest da etwas unternehmen. Ich stelle meinen Interessenten gerne so die Frage, wenn du morgens aufwachst und du schaust auf die andere Bettseite, zu der Person, die da drüben liegt, auf einer Skala von 1 bis 11, wie glücklich bist denn du da? 1 bedeutet, oh je, wie konnte ich das nur machen, schnell wieder weg hier. Und 11 bedeutet, mein Herz hüpft vor Freude, ich würde den am liebsten sofort umarmen und ihm sagen, wie großartig er ist und wie sehr ich ihn liebe. Und bei vielen steht da nicht gerade eine 10 oder 11 auf dieser Skala, sondern weitaus weniger. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Du nimmst dir vor, diese Beziehung wieder zum Leben zu erwecken. Das geht meistens durch gute Kommunikation, durch ein Gespräch mit deinem Partner. Ihr erinnert euch mal daran, wie es war, als ihr zusammengekommen seid, dass die Herzen schneller geschlagen haben, dass es Schmetterlinge im Bauch gab und was man tun kann, um das wieder zu erreichen. Vielleicht gemeinsame Interessen zum Beispiel. Mal deutlich mehr Zeit für Zweisamkeit. Gemeinsamer Freundeskreis, whatever, kannst du machen. Oder aber du stellst fest, macht keinen Sinn mehr. Ich brauche einen neuen Partner. Oder vielleicht bist du ja auch partnerlos, da du jetzt gerade hier diesen wunderbaren Podcast hörst und sagst, jetzt bin ich mal gespannt, was der Thomas jetzt erzählt. Dann startest du, wie immer, du mit der ganz klaren Vorstellung, dass du in den nächsten 30 Tagen deinen Traumpartner findest. Und dann fängst du an, ihn zu visualisieren. Das bedeutet, du stellst ihn dir in allen Einzelheiten vor, nicht nur das Äußere, sondern auch die Charaktereigenschaften. Du beschreibst ganz genau, was du haben willst. Und ich achte dann auch darauf, dass die Menschen dabei keine Fehler machen. Viele Frauen wünschen sich zum Beispiel einen erfolgreichen Mann an ihrer Seite. Im Idealfall einen erfolgreichen Unternehmer. Im Idealfall noch einen erfolgreichen, wohlhabenden Unternehmer. Was die aber vergessen ist, dass wohlhabende, erfolgreiche Unternehmer sehr viel Zeit in ihrem Unternehmen verbringen und folgedessen weniger Zeit für Zweisamkeit haben. Also empfehle ich, wenn du schon visualisierst und manifestierst, dann manifestiere dir doch einen erfolgreichen, wohlhabenden Unternehmer, der keine Zeit mehr in seinem Unternehmen verbringen muss, weil das schon ohne ihn gnadenlos läuft und er sein Leben genießen kann und jede Menge Zeit für dich hat, um diese dann auf seinem Boot, auf seiner Yacht, in seinem Ferienhaus und wo auch immer mit dir gemeinsam zu verbringen. Also das sind so kleine Nuancen, die man berücksichtigen sollte, wenn man manifestiert. Denn all das, was du manifestierst, kannst du in dein Leben holen. Also sei achtsam, wie du das machst. Aber das wird dir in Wimadu wunderbar erklärt und es macht auch richtig viel Spaß. Es ist so ein Lebenswerk, was ich damit geschaffen habe und es ist vor allen Dingen bezahlbar für jedermann und jede Frau.
Und zu finden apropos über die Shownotes.
Ja, da wollte ich gleich etwas dafür sagen. Es gibt natürlich für deine Podcast-Hörer Patrick mit dem Promo-Code Thomas die Möglichkeit, wie man du mit einem 50% Rabatt zu beziehen. Es kostet ohnehin nur 399 Euro, aber mit diesem Rabatt kriegst du es für 199,50. Einfach Promocode Thomas eingeben und dann.
Eingeschrieben oder großgeschrieben?
Wurscht.
Wurscht. Super. Funktioniert also nicht wurscht, sondern Thomas als Promocode. Den Link machen wir in die Shownotes rein.
Ja.
Lieber Thomas, es macht nicht nur Spaß, Wimadu zu praktizieren und durchzugehen, sondern es macht auch wahnsinnig viel Spaß, diese Interviews und Gespräche mit dir zu führen. Und es ist mir immer wieder so ein Herzensding, ne? Das Herz geht auf, wenn ich dir zuhöre. Und du hast auch festgestellt, ich habe dich großteilig reden lassen. Ich habe hoffentlich kaum unterbrochen, auch wenn ich das immer wieder gerne mache und mir nachgesagt wird. Und wir waren ganz viel am Hören, am Zuhören. Es ist ein Vergnügen, dir zuhören zu dürfen.
Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Patrick. Ich gebe auch zu, ich habe dir keine Chance gegeben, reinzugrätschen. Ich habe viel zu schnell gesprochen.
Du bist einfach ein Profi, Mensch. Aber lieber Thomas, ehe ich zur Abschlussfrage komme mit Blick auf die Uhr, gibt es noch irgendetwas, was du unseren Hörern oder Zuschauern mitgeben möchtest, was wir jetzt ausgespart haben?
Ja, da wiederhole ich mich an der Stelle wirklich noch einmal. Ich habe diesen Satz vor ein paar Minuten gesagt. Ich empfehle jedem deiner Zuhörer zukünftig nur noch das zu tun, was ihm wirklich Freude bereitet. Ich weiß, das klingt manchmal einfacher, als es sich in der Umsetzung darstellt. Es muss ja am Ende auch kein beruflicher Wechsel von heute auf morgen sein. Das kann man ja auch sauber vorbereiten. Aber 2/3 der Menschen in Deutschland haben innerlich gekündigt. Sie lieben nicht, was sie tun. Sie gehen dieser Beschäftigung nur nach, damit sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Ich finde nicht, dass das Leben ist, was wir uns wirklich vorgestellt haben, insbesondere als kleine Kinder, als junge Menschen. Und ich fordere jeden unserer Zuhörer dazu auf, darüber nachzudenken, was man tun würde, wenn man wüsste, man kann nicht scheitern.
Was würde ich tun, wenn ich nicht scheitern könnte, ist nochmal eine Eskalation gegenüber der Frage, die ich mir damals nach einem Burnout mit Anfang 30 gestellt habe. Was würde ich tun, wenn ich nur noch 4 Wochen oder 8 Wochen oder 16 Wochen zu leben hätte? Wenn ich mir jetzt noch die Frage stelle, was würde ich tun, wenn ich nicht scheitern könnte, gibt es im Grunde gar keine Zweifel mehr. Und wenn ich dann noch gucke, wie ich das Mentale hinbekomme, wie ich meine alten Glaubenssätze aufgelöst und die Gefühle ins Positiv gedreht kriege, vielleicht mit wie mal du, dann steht dem doch nichts mehr im Wege, erfolgreich und glücklich zu werden.
Ja, abschalten, loslegen.
Was sagt das?
Abschalten, loslegen. Ist das alles gesagt, lieber Patrick?
Abschalten, loslegen, genau. Aber die letzte Frage ist immer in diesem Podcast, wenn du eine Botschaft hättest, und vielleicht wiederholst du dich jetzt nochmal, du hast mir sie fast schon vorweggenommen, aber wenn du eine Botschaft hättest, die jetzt jeder in dieser Welt hört, sieht, hört, leben darf, was würdest du dieser Welt mitgeben?
Ja, die Zuhörer haben jetzt jede Menge Wissen aufgenommen. Und jetzt gibt es ja diesen Spruch, Wissen ist Macht. Das ist aber Bullshit. Nur angewandtes Wissen ist Macht. Das heißt, nimm dir jetzt sofort ein Blatt Papier und schreibe auf, was du anhand dessen, was du hier und heute in diesem Podcast gehört hast, in die Umsetzung bringen willst. Sofort. Fange an zu handeln. Das kann sein, ich führe ab heute konsequent ein Glückserfolgs- und Dankbarkeitstagebuch. Ich arbeite konsequent ab heute mit Vimadu. Oder ich höre mir jede Woche den Podcast von Patrick Ries an, weil der hat coole Gäste, bei denen ich etwas lernen kann.
Ganz lieben Dank, lieber Thomas. Komm ins Handeln. Und das ist auch was ich meinen Kunden immer wieder sage. Fang mit dem ersten Schritt an. Denn wenn du auf dem Weg bist, legt das Universum dir die Fliesen und die Teppichstücke unter die Füße, die du brauchst. Du lernst Leute kennen wie Thomas, wie mich, wie andere, die dir auf diesem Weg wieder helfen. Aber du musst den ersten Schritt für dich gehen. Du musst die Entscheidung treffen, anzufangen. Und weißt du was? Wenn du im Nebelauto fährst, hast du noch nie gezweifelt anzukommen, wo du hin möchtest und du hast nie mehr gesehen als ein paar Meter vor dir. Warum hindert dich dein Leben daran, nur weil es ein bisschen neblig vor der Birne aussieht? Hör weiter diesen Podcast, geh jetzt zu Thomas auf die Webseite, mach wie mal du, geh zu mir auf die Webseite, abonnier den Newsletter. Wir beide können dir sicherlich sehr, sehr gut helfen, auf dem Weg deine Steps zu laufen und dich weiter zu motivieren. Und ansonsten freue ich mich, wenn du bei dem Podcast Happy Erfolgreich für mehr Leichtigkeit im Leben und Business beim nächsten Mal auch dabei bist. Und jetzt zunächst, lieber Thomas Eklinski, ich danke dir von Herzen sehr, sehr herzlich für dieses inspirierende Gespräch. Dir wünsche ich einen großartigen Tag, lieber Zuhörer, liebe Zuschauerin. Hau rein, werde happy erfolgreich. Dein Patrick, bis zum nächsten Mal.